Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran.
Weiter geht's mit Der Tag des Opritschniks von Wladimir Sorokin. Gelesen von Stefan Kaminski.
Ich trete hinaus auf den Platz, gehe zu meinem Merin. Die Kaslova kommt mir hinterher. Bei Tageslicht nimmt sich Russlands beste Giselle noch unschöner und zerbrechlicher aus. Ihr hageres Gesicht hält sie hinter einem edlen Fuchspelzkragen versteckt. Sie trägt einen engen, langen Rock aus schwarzer Seide, unter dem ein paar spitze schwarze Stiefelchen mit Schlangenlederbesatz hervorsehen. Die Augen der Prima Ballerina sind schön, groß, grau und unstet.
»Wenn es Ihnen unangenehm ist, können wir uns auch in meinem Wagen unterhalten«,
sagt sie und weist mit dem Kopf auf einen fliederblauen Cadillac. »Doch besser in meinem«, sage ich und deute auf den Merin, der gehorsam sein Glasdeck auffährt. Nicht einmal Steuereintreiber treffen ihre Absprachen heutzutage in fremden Autos. Kein noch so bekiffter Untersekretär aus der Handelskanzlei wird sich in einen fremden Wagen setzen und einen Schwarzbittsteller anhören. Ich nehme hinter dem Lenkrad Platz, sie auf dem Beifahrersitz. Eine Rückbank hat der Merin nicht. »Fahren wir ein Stück, Uljana Sergejewna«, sage ich, starte den Motor und verlasse den für Staatsbedienstete reservierten Parkplatz.
»Seit einer Woche reiße ich mir die Beine aus, Andrei Danilowitsch.«
Sie holt eine Packung Damenzigaretten, Marke Rodina, hervor und beginnt zu rauchen.
»Die Sache ist wie verhext. Es will mir einfach nicht gelingen, meiner alten Jugendfreundin aus der Klemme zu helfen. Dazu kommt, dass ich morgen Vorstellung habe.«
»Ist sie Ihnen denn wirklich so viel wert?«
»Oh ja. Ich habe sonst keine Freundinnen. Sie wissen doch, wie es zugeht in der Welt des Theaters.«
»Davon hat man gehört«, sage ich, während ich den Kreml durch die Borowitskije Worota verlasse und auf die Bolschoi-Kameni Most biege. Immer schön auf der roten Spur bleibend, gebe ich Gas. Die Kaslova nimmt einen tiefen Zug und betrachtet den Kreml, von dessen weißen Zinnen sich der Schnee kaum abhebt.
»Ich war sehr aufgeregt vor dem Treffen mit Ihnen, müssen Sie wissen.«
»Wieso?«
»Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer sein kann, Fürsprache für jemanden einzulegen.«
»Da ist was dran.«
»Und außerdem, ich hatte letzte Nacht einen seltsamen Traum. Mir träumte, dass an der Hauptkuppel der Maria-Himmelfahrtskathedrale immer noch die schwarzen Bänder hängen und der Gasudar trauert immer noch um seine erste Frau.«
»Sie kannten Anastasia Fjodorowna?«
»Nein, damals war ich noch nicht Prima Ballerina.«
»Wir sind jetzt auf der Jakimanka. In diesem Teil der Stadt, Samoskvoretsche, ist es wie immer voll und laut.«
»Darf ich denn auf Ihre Unterstützung rechnen?«
»Versprechen kann ich es nicht. Aber ich könnte sehen, was sich machen lässt.«
»Und wie viel würde das kosten?«
»Dafür gibt es feste Preise. Ein den Normalbürger betreffender Vorgang kostet gegenwärtig 1000 Goldrubel. Bei Amtsleuten sind es 3000. Und wenn's um die Gesellschaftskammer geht...«
»Aber ich verlange ja nicht von Ihnen, dass Sie den ganzen Vorgang revidieren. Mir geht es nur um die Witwe.«
»Auf der Ordinka muss ich bremsen. Diese vielen Chinesen hier, mein Gott.«
»Andrei Danilowitsch, lassen Sie mich nicht schmoren.«
»Na gut, weil Sie es sind, 2,5 und ein Aquarium.«
»Was für eins?«
»Jedenfalls kein silbernes«, sage ich lächelnd.
»Bis wann?«
»Wenn Ihre Freundin schon übermorgen verfrachtet werden soll, dann je schneller, desto besser.«
»Also heute noch?«
»Die Schlussfolgerung ist korrekt.«
»Gut. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden Sie mich bitte nach Hause fahren? Meinen Wagen hole ich später nach. Ich wohne in der Ulica Nishtanovaya.«
»Ich wende, düse zurück.«
»In welcher Währung möchten Sie das Geld haben, Andrei Danilowitsch?«
»Möglichst in Goldrubeln. Zweite Prägung.«
»Gut. Ich denke, bis zum Abend habe ich es zusammen. Und was das Aquarium angeht, nach goldenen Fischen zu angeln gehört nicht zu meinen Gewohnheiten, wissen Sie. Wir Tänzerinnen verdienen weniger, als es den Anschein hat. Aber Ljoscha Woronjanski hängt am Gold. Er ist ein guter Freund von mir. Von ihm kriege ich was.«
»Woronjanski ist erster Tenor am Bolschoi. Das Volk himmelt ihn an. Sehr wahrscheinlich, dass er am Gold nicht nur hängt, sondern auch darauf sitzt. Schon wieder bin ich am Bolschoi Kameni, fege auf der roten Spur über die Brücke. Links und rechts von mir dümpeln die Autos in endlosen Staus. Vorbei an der Nestor-Nationalbibliothek, der Vostvichenka, der Universität. Ich biege ein in die berüchtigte Nikitska her. Nach der dritten Säuberung in Folge ist es in dieser Straße still geworden. Selbst die Sbiten und Kringelverkäufer gehen hier auf Zehenspitzen, preisen ihre Ware nur zaghaft an. Die Fenster der abgefackelten, noch nicht wieder instand gesetzten Wohnungen gähnen schwarz. Den Bürgern in diesem Pack geht die Muffe recht so. In der Nizhda Novaya halte ich vor dem grauen Künstlerblock. Er ist von einer 3 Meter hohen Backsteinmauer umgeben, darauf eine Lichtschranke. Die hat ihren Sinn.
»Warten Sie auf mich, Andrei Danilowitsch«,
sagt die prima Ballerina, steigt aus und verschwindet im Eingang. Ich rufe den Alten an. »Ältester, es gibt das Angebot, einen halben Vorgang abzukaufen.«
»Wen?«
»Den Sekretär Karietzki.«
»Wer?«
»Die Kaslova.«
»Die Ballerina.«
»Genau. Kriegen wir die Witwe abgezweigt?«
»Könnte man versuchen, aber da geht einiges an Prozenten ab. Wann kommt das Geld?«
»Bis zum Abend will sie es auftreiben. Und außerdem habe ich das dumpfe Gefühl, Ältester, dass sie mir gleich ein Aquarium rausbringt.«
»Na, das wäre doch mal eine frohe Kunde«,
sagt der Alte augenzwinkernd.
»Sobald du's hast, in die Sauna damit.«
»Klarer Fall.« Die Kaslova lässt sich Zeit. Ich rauche eine Zigarette, schalte das reine Teleradio ein. Hier lässt sich störungsfrei hören und sehen, was die Abtrünnigen unter unseren Mitbürgern nur des Nachts und mit größter Mühe einfangen können. Als erstes drehe ich eine Runde im Untergrund, lande beim Programm Freie Kommune, wo sie die Liste der letzte Nacht Verhafteten durchgeben und von wahren Hintergründen im Fall Konizin faseln, diese Schwachköpfe. Wen interessieren denn jetzt noch die wahren Hintergründe? Radio Hoffnung hat tagsüber Sendepause, die pennen die Nachteulen. Desto munterer plappert es beim sibirischen Freibeuter, der Stimme der entlaufenen Sträflinge.
Auf Wunsch von Ivan, genannt Wanne Großfuß, der vorgestern den Abflug gemacht hat, bringen wir nun ein altes Sträflingslied.
Eine saftige Harmonika spielt, zu der eine verrauchte Jungmännerstimme zu singen anhebt.
Es saßen und träumten von früher zwei Knackis im scharfen Arrest. Bacillus, so nennt man den einen, den anderen schimpfte man Pest.
Dieser Freibeuter, der da in Westsibirien herumhüpft wie ein Floh, ist schon zweimal dingfest gemacht worden. Einmal durch die geheime Kanzlei vor Ort und einmal durch uns. Der Kanzlei haben die Betreiber sich entzogen, von uns mit chinesischen Aquarien losgereist. Während um das Lösegeld gefeilscht wurde, waren unsere Männer nicht untätig, renkten den 3 Radiosprechern auf der Folterbank die Arme aus und Sivolai schob der Sprecherin einen kleinen Bären in die Röhre. Doch das Rückgrat des Senders blieb heil. Ein Studio auf Kufen wurde angeschafft und die Kettensträflinge konnten wieder auf Sendung gehen. Der Gasudar schert sich zum Glück nicht darum. Also sollen sie in Gottes Namen ihre frohen Gesänge in den Wind heulen. Alsbald war die Clique am Schluchzen.
Im Winter, da türmte Bacillus, im Frühling war Pest wieder da.
Ich schalte um ins Westfernsehen, wo die antirussischen Umtriebe ihren Herd haben. Wie Ratten in der Senkgrube tummeln sich hier die feindlichen Stimmen. Freiheit für Russland, Voice of America, Free Europe, Liberty, Deutsche Welle, Russland im Exil, Roma Russa, das russische Berlin, Russian Brighton Beach, Côte d'Azur Russe. Ich entscheide mich für Liberty, den wütendsten Geiferer, und stoße sogleich auf taufrisches antirussisches Material. Im Studio hockt ein emigrierter Dichter, schmalbrüstige jüdische Brillenschlange, guter alter Bekannter von uns, mit einem zertrümmerten rechten Handgelenk als Andenken. Pajarok hatte während der Vernehmung seinen Fuß darauf stehen. Der Andersdenkende rückt mit der verkrüppelten Hand seine altmodische Brille zurecht und deklamiert mit hysterisch bebender Falsettstimme:
Ein Paragraph selbst für den Schlaf, wo gerichtet wird, fallen Menschen, mein Bruder. Es ist Zeit für den Knast, für den Ast. Wir fliehen und sind frei, vogelfrei, ab dabei.
Judas, Mit einer Bewegung des kleinen Fingers klicke ich das liberale Mehlgesicht weg. Eklig seien sie als wie Gewürm, das sich an Fäulnis und Aas besäufet. Das Teigige ist es, das sich Schlängelnde, das Unersättliche, das Blinde obendrein, was sie gemein macht mit dem verachteten Getier. Und nur ihr beflissenes Mundwerk unterscheidet sie, welches mit stinkendem Gift und Galle dermaßen um sich spritzet, dass nicht nur die Menschen drunter müssen leiden, nein, auch die von Gott geschaffene Welt wird besudelt. Ihre heilige Schlichtheit und Reinheit beferkelt bis zum hintersten Horizont, bis ans Himmelsgebälk, mit der Schlangengicht ihres Hohnes und Spottes, ihrer Verachtung, ihrer Doppelzüngigkeit, ihres Zweifels, Misstrauens, Neides, ihrer Bosheit und Schamlosigkeit. Auf Freiheit für Russland quengeln sie über die geschuhriegelte Selbstbestimmung. Das altgläubige Sonnenwärts mokiert sich über die Käuflichkeit der Oberpriester in der ROK. Das russische Paris liest aus einem Buch von Josef Back mit dem Titel »Hysterisches Gestikulieren als Überlebensweise in Russland heute«. Roma Russa bringt jaulenden Affenjazz. Das russische Berlin ein ideologisches Wortgefecht zweier unversöhnlicher Emigrantenmonster. Und auf Voice of America läuft das Programm »Russischer Tabu-Wortschatz im Exil« mit einer obszönen Nacherzählung des unsterblichen Romans »Verbrechen und Strafe«.
Den satten Hieb mit der Scheißaxt hat die alte Fotze sauber auf den Scheitel gekriegt. Sie war ja arschklein, das hat verdammt nochmal gepasst. Sie hat aufgejault wie angestochen und ist ratzbatz zusammengesackt. Runter auf den Scheißfußboden hat's grad noch fertig gekriegt, die verdorrte Möse sich mit ihren abgewichsten Griffeln an die verkeimten Hurenzotteln zu fassen. Das war's dann.
Gräulich und abscheulich. Anders kann man es nicht nennen. Seit dem berühmten 37. Erlass des Gassodaren über die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei Gebrauch unflätiger Schimpfwörter in öffentlichen wie privaten Räumen unter ausdrücklicher Androhung von Maßnahmen körperlicher Züchtigung ergehen sich die Liberalen in Heulen und Zähneknirschen. Wohingegen das einfache Volk zu unserem Erstaunen dem 37. Erlass sogleich Verständnis entgegengebracht hat. Nach einer Reihe von Schauprozessen, infolge derer auf den zentralen Plätzen der russländischen Städte die Streckbank zur Anwendung kam, der Ochsenziemer auf dem Sjennaja Ploschatz pfiff und Schmerzensschreie über die Manierschneier gelten, haben sich die Leute auf der Straße die garstigen, in alter Zeit von Fremden eingeschleppten und aufgenötigten Wörter verbissen. Nur die Intelligenzia mag sich nicht damit abfinden und fährt fort mit giftigen Mutterflüchen, um sich zu spucken. In Küchen, Schlafzimmern, Toiletten, Fahrstühlen, Abstellkammern, Hausfluren, Autos, wo sie geht und steht, mag einfach nicht lassen von diesem eklen Polypen am russischen Sprachleib, der Generationen von Landsleuten die Zunge vergiftet hat. Und der sieche Westen findet an unseren Kellerloch-Schandmäulern seinen Spaß. Auf Côte d'Azur-Rus schließlich wagt es ein dreister Ohrenbläser, die jüngste Verfügung des Gassudaren über die 24-stündige Schließung des Rohrs Nummer 3 zu kritisieren. Den Herren Europäern scheint die Galle schön überzulaufen. Dutzende von Jahren haben sie unser Gas abgezapft, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, mit wie viel Aufopferung es unser fleißiges Volk aus den Tiefen holt. In Nizza ist es schon wieder kalt. Na sowas. Dann gibt's eben paar Mal die Woche kalte Küche, meine Herren. Foie gras, bon appétit. Da sind sie in China, scheint's heller. Die Faustkeilpeitsche knallt. Der Sekretär aus der Auswärtigen ist wieder dran.
Karastiljew am Apparat, Andrei Danilowitsch. Der Empfang des albanischen Gesandten ist auf morgen 14 Uhr verschoben.
Habe verstanden, sage ich und schalte das Eulengesicht des Sekretärs ab. Bloß gut, denn für heute liegt auch so genug an. Bei der Entgegennahme fremdländischer Beglaubigungsurkunden durch den Gassudaren stehen wir Apritschniki neuerdings neben den Auswärtigen. Bisher war es so, dass wir den silbernen Kelch mit dem Wasser allein in Händen hielten. Die 12er-Corona aus Amtsleuten stand im Halbkreis um uns herum. Nach dem 17. August hat der Gassudar sich für eine Annäherung entschieden. Jetzt halten wir den Kelch Selbander mit den Beamten. Der Alte und Schuravljow den Kelch, ich oder sonst jemand vom rechten Flügel das Handtuch, der Sekretär der Auswärtigen Kanzlei die Ellenbogenstütze. Die übrigen in Verbeugung auf dem Teppich. Sobald der Gassudar den neuen Gesandten mit Handschlag begrüßt und die Urkunden entgegengenommen hat, wird von uns das Handwaschungsritual für den Gassudaren zelebriert. Dass man den Kanzleiratten nach den unseligen Augustereignissen dermaßen entgegenkommt, ist natürlich ärgerlich. Doch so will es unser Gasudar. Endlich taucht die Kaslova wieder auf. Ich sehe es ihren Augen an. Sie hat es. Davon pocht sogleich das Blut in meinen Adern. Herzklopfen stellt sich ein.
Hier bitte, Andrei Danilowitsch.
Sie reicht mir eine Plastiktüte mit dem Aufdruck eines chinesischen Imbisslokals durchs Seitenfenster.
Das Geld kommt bis 18 Uhr. Ich rufe an.
Um Zurückhaltung bemüht, nicke ich, werfe die Tüte lässig auf den Beifahrersitz, schließe das Fenster. Die Kaslova entfernt sich. Ich fahre los, biege auf die Tverskaja ein. Vor der Moskauer Stadtduma lenke ich den Wagen auf einen der roten Stellplätze für Staatskarossen, fahre mit der Hand in die Tüte, betaste die kühle, glatte Kugel, umfasse sie zärtlich, schließe die Augen. Ein Aquarium. Wann habe ich das letzte Mal solch eine Herrlichkeit in der Hand gehalten? Es muss fast 4 Tage her sein. Eine halbe, grauenvolle Ewigkeit. Mit vor Erregung feuchten Fingern hole ich die Kugel aus der Tüte, lege sie auf die flache linke Hand. Da haben wir sie, die lieben goldenen Kleinen. Die Kugel ist durchsichtig, gefertigt aus edlem Material, mit einer klaren Nährlösung gefüllt. Und darin schwimmen 7 winzige goldene Sterlette, kaum 5 Millimeter lang. Ich hebe die Kugel nahe vors Gesicht, um sie zu betrachten. Mikroskopisch kleine Fischlein. Göttliche Schöpfungen. Bezaubernd schön. Blitzgescheite Leute haben euch erfunden. Uns zur Freude. So klein seid ihr flinken goldenen Fischlein. Und doch so mächtig wie der Butt aus dem Märchen, der vor Zeiten den dummen russischen Iwans aus dem Volke Glück gebracht hat in Form von wunderfitzigen Schlössern, Zarentöchtern und Backöfen, die von selber backen. Das Glück aber, das ihr göttlichen Winzlinge beschert, ist unvergleichlich jedem Schloss, jedem Automatikofen und jeder holden, liebkosenden Weiblichkeit. Ich spähe in die Kugel hinein. Schon mit bloßem Auge sehe ich, dass die Giselle mich nicht betrogen hat. 7 goldene Sterlettchen sind in meiner Hand. Ich hole die Lupe hervor, sehe noch genauer hin. Hervorragende Ware. Offensichtlich chinesisches Fabrikat. Kein ärmlicher Schund aus Amerika, von Holland ganz zu schweigen. Sie tummeln sich in ihrem Element, glänzen in der fahlen Moskauer Wintersonne. Einfach fabelhaft. Ich rufe den Alten an, zeige die Kugel vor.
Alle Achtung, komm Jäger.
Der Alte zwinkert mir zu und schnipst mit dem Finger gegen sein Ohrglöckchen, was als Beifallsbekundung gelten darf. Wohin damit, Ältester?
In die Sauna. Donski Bani.
Ich fliege, sage ich und bin schon dabei auszupacken. Auf dem Weg in die Sauna überlege ich mir, wie ich die verbleibenden Aufgaben am besten auf den Rest des Tages verteile. Doch ich bin nicht bei der Sache. Die Gedanken schweifen ab. Neben mir planschen die goldenen Fischlein in der Kugel. Zähneknirschend zwinge ich mich, an meine Dienstpflichten zu denken. Beides dürfte noch zu schaffen sein, den Stern auszulöschen und zur Wahrsagerin zu fliegen. Auf der Donskaja ist viel Betrieb. Ich stelle das Gasudarenröhren an. Die Karossen erbeben von dem unhörbaren Ton, machen mir den Weg frei, steuern zum Straßenrand. Groß und gewaltig, dieses Röhren. Bricht sich Bahn wie ein Bulldozer. Ich drücke auf die Tube, rase dahin, als würde es brennen. Und ob es brennt. Der goldene Sterlet wirkt stärker als jede Feuersbrunst. Was sage ich? Stärker als ein Erdbeben. Vor dem gelben Gebäude der Donskije Bani komme ich zum Stehen. Neben dem Portal, bis zur Traufe aufragend, die Figur eines bärtigen Saunameisters mit wolligem Rotbart und 2 Rutenbesen in den muskulösen Händen. Besenwedelnd kneift der Riese alle 30 Sekunden eines seiner mutwillig blickenden blauen Augen zu. Ich stopfe mir die Kugel mit den Fischlein unter den Kaftan, in die Innentasche meiner Jacke hinein und betrete das Haus. Die Türhüter machen einen tiefen Diener. Der Alte hat unseren Saal bereits reservieren lassen. Ich lasse mir beim Ablegen des schwarzen Kaftans helfen und gehe durch den überwölbten Korridor nach hinten. Meine kupfernen Sohlenbeschläge klappern über den Steinfußboden. Vor der Tür zu dem Saal wacht ein Aufpasser, Kaljacha. Wir kennen ihn gut. Er hütet regelmäßig unser spezielles Gemach. Kein Fremder gelangte je an dem tätowierten, breitschultrigen Hünen vorbei zu uns herein. »Grüß dich, Kaljacha«, sage ich.
»Heil euch, Andrei Danilowitsch«,
erwidert er mit einer Verbeugung. »Ist schon wer da?«
»Ihr seid der Erste.«
»Auch gut. So sichere ich mir den besten Platz. Kaljacha lässt mich in den Saal hinein. Der ist nicht groß, hat niedrige Decken. Dafür ist es hier gemütlich, eine intime Atmosphäre. In der Mitte des Raumes befindet sich ein kreisrundes Tauchbecken. Rechts liegt der Dampfraum. Er wird heute nicht gebraucht und ist daher geschlossen. Wir machen uns auf andere, raffiniertere Art Dampf. Für den müsste der Rutenbesen erst noch gefunden werden. Rund um das Becken stehen, wie Blütenblätter angeordnete Liegestühle. 7 an der Zahl. So viele wie Fischlein in der gelobten Kugel sind. Ich ziehe sie aus der Tasche meiner Brokatjacke und setze mich auf eine Stuhlkante. Die Kugel liegt auf meiner Hand. Lustig flitzen die kleinen goldenen Stirlette, ganz in ihrem Element. Gar wunderhübsch sind sie. Das sieht man ohne Lupe. Es muss ein außerordentlicher Verstand sein, der dieses Vergnügen ausgeheckt hat. Vielleicht gar kein Menschenverstand. Eigentlich kann es nur ein vom Thron des Herrn gestürzter Engel sein, dem solches in den Sinn kommt. Ich lasse das Ding auf meiner Handfläche hüpfen. Teures Vergnügen. Ein einziger solcher Ball übersteigt mein Monatsgehalt. Schade eigentlich, dass diese Zauberkugeln in unserem rechtgläubigen Land strengstens verboten sind. Und nicht nur hier. In Amerika kriegt man für Silberfischlein 10 Jahre aufgebrummt. Für goldene das Dreifache. In China wird man gleich aufgeknüpft. Und im siechen Europa kommen derlei Bällchen gar nicht vor. Die Cyberpunks dort schmeißen lieber ihre billigen Trips. Seit 4 Jahren pflegt unsere geheime Kanzlei, die Fische abzufangen. Doch sie kommen trotzdem zu uns geschwommen, und zwar aus dem benachbarten China. Munter schlüpfen sie den Grenzern durch die Maschen. Und daran wird sich wohl nichts ändern. Um ehrlich zu sein, ich kann an diesen Fischlein durchaus nichts Staatsfeindliches finden. Für das einfache Volk sind sie außer Reichweite. Die reichen und vornehmen Leute indessen sollten sich ein paar Schwächen leisten dürfen. Denn Schwäche ist nicht gleich Schwäche. Nikolai Platonowitsch, der Gasudarenvater, erließ seinerzeit die grandiose Verordnung über den Gebrauch geistig anregender und entspannender Wirkstoffe. Darin wurden Koks, Methi und Gras ausdrücklich für den allgemeinen Gebrauch zugelassen. Sie fügen dem Staat keinen Schaden zu, leisten den Bürgern bei Arbeit und Erholung gute Dienste. In jeder Apotheke kann man ein Quäntchen Koks zum staatlich festgesetzten Preis von 2,50 Rubel erwerben. Dort ist auch ein entsprechender Tresen vorhanden, wo der Werktätige vor Dienstbeginn oder in der Mittagspause eine Linie ziehen kann, um beschwingt an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren und das Staatswohl Russlands nach Kräften zu befördern. Ebenso werden dort Spritzen mit anregendem Methi und Tütchen mit abregendem Grasfall geboten. Letzteres freilich erst nach 17 Uhr. Wohingegen der andere Dreck, Harry, Trips und Pilze und das alles, tatsächlich dazu angetan ist, das Volk zu vergiften. Das Zeug schwächt das Mark und den Willen, verjubelt das Hirn und schadet so dem Staatswesen. Weswegen der Gebrauch auf dem gesamten Territorium Russlands verboten ist. Gut durchdacht ist das und weise entschieden. Nur diese Fischlein, die sind besser als aller Koks und Harry zusammengenommen. Das ist wie, wenn ein Regenbogen den Himmel überspannt. Plötzlich ist er da und erfreut und irgendwann ist er wieder weg. Der Sterlet-Regenbogen macht keinen schweren Kopf und keinen Hänger. Von einem Tritt mit beschlagenem Stiefel springt die Tür auf. So betritt nur einer den Raum. Der Alte.
Kamjaga, du schon hier?
Ursonst, Ältester. Ich werfe dem Alten die Kugel zu. Er fängt sie auf, hält sie gegen das Licht, kneift die Augen zusammen, schaut.
Oh ja, passt.
Nach ihm kommen Scheljet, Samosja, Jerocha, Mokri und Pravda herein. Des Alten rechte Hand zur Gänze. Mit seiner linken schlägt der Alte andernorts über die Stränge. Daran tut er wohl, Linke und Rechte zu verheddern, gehört sich in solchen Dingen nicht. Alle sind sie schon ein bisschen aufgekratzt, wie auch nicht. Die Fischlein zum Greifen nahe. Samosja hält die Fäuste geballt, seine kohlschwarzen Augen fliegen. Jerochas Zunge beult die breitknochigen Wangen, er knirscht leise mit den Zähnen. Mokri glupscht unter den buschigen Brauen hervor, als wollte er mich durchbohren. Das letzte Mal war er es, der die Fischlein besorgt hat. Und Pravda hat die ganze Zeit die Hand am Messer. Eine Angewohnheit. Seine Faust ist ganz weiß. So fest hält sie das Heft umklammert. Die Rechten in der Aprichnina sind alles Feuerköpfe. Beim geringsten Anlass schneiden sie auch dem eigenen Mann die Kehle durch, ohne zu zögern. Der Alte zügelt seine Leute. Gemach, Gemach. Er legt die Kugel auf dem steinernen Fußboden ab und beginnt sich als Erster auszukleiden. Diener sind hierbei nicht schicklich. Wir ziehen uns selbst aus und wieder an. Die Aprichniki werfen ihre Brokatjacken ab, reißen sich die Seidenhemden vom Leib und das Unterzeug. Als alle nackt sind, legt sich jeder in seinen Stuhl. Auch ich lasse mich, die Scham mit den Händen bedeckend, nieder. Dabei packt mich schon der Schüttelfrost. Doch ist es die reine Vorfreude. Die goldene Seligkeit steht bevor. Wie immer nimmt der Alte den Einstieg selbst in die Hand. Splitternackt hebt er jetzt die Kugel mit den Fischlein auf und kommt zu mir. Natürlich, ich bin ja heute der Beschaffer. Folglich die Nummer 1 unter den 7. Das erste Fischlein geht an mich. Ich strecke dem Alten den linken Arm hin, balle die Hand ein paar Mal zur Faust und öffne sie wieder, während die Finger der anderen den Unterarm abdrücken. Der Alte neigt sich über meine Armbeuge wie Jahwe, der Herr, und legt die göttliche Kugel an meine schwellende Vene. Ich sehe, wie die Fischlein plötzlich stillstehen, nur einmal hin und her schwappen mitsamt der Flüssigkeit, bis eines plötzlich auf meine gegen die Kugel gepresste Vene zuschießt, mit der klitzekleinen Schwanzflosse wedelt und sich durch das nachgiebige Glas in die Vene hineinbohrt. Zack. Sei gegrüßt, Goldfischlein, edles Tier. Der Alte geht zu Jerocha hinüber, der ist auch schon soweit. Zittern, Zähne knirschen, geballte Faust, straff gepumpte Vene. Gottvater Jahwe, mit nacktem Arsch beugt sich über ihn. Doch meine Augen kehren sich längst anderwärts. Ich sehe die Vene an meinem linken Arm. Ich sehe sie ganz deutlich. In der blassen Beuge aus der Mitte des prallen Venenstrangs schaut ein winziger, millimeterkurzer Sterlet-Schwanz hervor. O göttlicher Moment, da das goldene Fischlein in die Blutbahn eintaucht. Ein Moment allem Irdischen enthoben. Vergleichbar allenfalls der Verzückung Adams, unseres Urahnen, in den Laubhütten des Paradieses, nachdem er von nie gesehenen Früchten gekostet, wie der Graubart Jahwe sie für ihn allein erschuf. Einmal noch zuckt der goldene Schwanz, und das Fischlein ist in mir verschwunden, schwimmt den Blutstrom hinauf. Aus dem verbliebenen Löchlein schießt eine fadendünne rote Fontäne. Ich drücke die Vene zu, lege den Kopf zurück auf das weiche Kissen, schließe die Augen. Spüre, wie das goldene Fischlein in mir schwimmt, die Vene flussauf, wie in Mütterchen Wolga zur Frühlingszeit auf dem Weg zum Leichen in die oberen Gründe. Hinan, hinan. Das goldene Fischlein kennt sein Ziel. Es will in mein Hirn. Das seiner hart, in großer Erwartung. Auf das es den himmlischen Laich empfange, den goldenen Kaviar vom Zauberstör. Schwimm, schwimm, du mein Goldfischlein. Lass dich nicht aufhalten. Schleudere den güldenen Laich mir ins müde Hirn, auf das Welten aus den Eiern schlüpfen. Große, ergreifende, fantastische Welten. Auf das mein Hirn aus dem Schlaf erwache. Mit trockenen Lippen beginne ich laut zu zählen. 1, 2, 3. Ach, was sehen meine Augen, groß und kullerrund, meine Äugelein so rund und honiggelb. Äuglein honiggelb an meinem Hammerkopf, dem gar gewaltigen. und der Kopf, mein Hu-Ho-Hammerkopf, sitzt auf wackerem, auf Lilu-langem Hals, einem Hals, der ellenlang und biegsam ist, der geschuppt ist wie ein edler Schlangenleib, und an meines Kopfes grüner Seid schaukeln noch 6 Köpfe, gleiche Köpfe hin und her, schaukeln, schwingen, schlängeln, züngeln umeinander, blinzeln sich mit hi-ha-honiggoldenen Äuglein zu. Sie beblinzeln sich und sie beschnauben sich. Reihum rülpsen, rotzen, fauchen, husten sie. Klappen ihre roten Rachen munter auf und zu. Rachen aufgesperrte, rot und wunderbar. Rosa Zahnfleisch überall mit scharfen Zähnen drin. Aus dem Rachen wallt und wabrababert Rauch. Wallt ein ätzend Rauch und fährt ein Feuerstoß. Ein Gegrunz entfährt ihn und ein Mordsgebrüll. Dazu kommt, dass jeder Kopf auch seinen Namen hat. Einen Namen, der ihn ehrt und der ihn ziert. Und der erste Kopf, er ward geheißen Ältester. Und der zweite Kopf daneben nennt Komjaga sich. Und der dritte Kopf ist jener, welcher Schelet heißt. Und den vierten Kopf sprich mit Samosja an. Und der fünfte Kopf kann nur Jerucha sein, weil der sechste Kopf den Namen Mokri trägt. Und der siebte Kopf schlussendlich Pravda ist. Doch das siebenköpfige Ganze heißt Garinitsch, ist ein feuerspeiend Lindwurm, ein verheerender. Und der Rumpf, der diese 7 Köpfe trägt, er ist bullig, bribra breit und in den Hüften fett. Und an diesem wuchtig breiten, fetten Rumpf hängt ein Schwanz, ein schwerer Ringelschwanz. Und getragen wird der Rumpf, der makellose Rumpf, von 2 Beinen, dick und dicker noch als dick, von 2 Füßen, zäher noch als zäh, krallen sich tief ins Erdreich, in das Bröcklige. Aus dem Rumpf, den Hüften aber aufgepasst, wachsen Schwingen, 2, daran sind Flughäute. Und die Schwingen, diese kriegkrakräftigen, kräftig sehnigen, zieht's in die Luft hinauf. Diese Flügelspanne, dieser kühne Schwung, federnd, knatternd, aufwärts strebend, noch und noch, von der Scholle reißend dich, der lieben Heimischen. Wir erheben uns über das weite Land, das gesamte Land, das ganze Russische. Und wir schweben hoch im hohen Himmelsblau, über Grenzen weg, egal wohin, wohin wir wollen. Also fragt einer, es fragt der siebte Kopf.
Pravda. Wohin fliegen wir? Wohin führt unser Weg?
Also fragt einer, es fragt der sechste Kopf.
Mokri. Welche Gegend soll es, wird es heute sein?
Also fragt einer, es fragt der fünfte Kopf.
Jerucha. Ist der Weg der unsrige? Ist er denn weit?
Also fragt einer, es fragt der vierte Kopf.
Samosje. Wohin wenden wir die flinken Flügel dieses Mal?
Also fragt einer, es fragt der dritte Kopf.
Schiljet.
Unsern Schwanz, das Ruder drehen wir in welchen Wind?
Also fragt einer, es fragt der zweite Kopf.
Komjaga.
Welch Gefilde fassen wir ins scharfe Auge nun? Doch der erste Kopf, welcher der Leitkopf ist, der Bestimmer, gibt zur Antwort Folgendes.
Heute fliegen wir einfach der Nase nach. Durch den blauen Himmel immer geradeaus. Geradenwegs dahin bis in ein fernes Land. In ein fernes Land, das reich und mächtig ist. Das sich hinter Meer dem Ozean erstreckt. Sich da bläht und blüht und an sich selbst ergetzt. Und das Gold und Geld reichlich gescheffelt hat. In dem Land, dem fernen Land, da kann man Häuser sehen. Grad wie Türme hat man Häuser eins am anderen stehen. Eins am anderen, alle turmhoch, nadelspitz, stechen gnadenlos den schönen blauen Himmel an. In den hohen spitzen Häusern wohnen Menschen drin. Menschen ohne Scham und Ehr und ohne Hemmungen. Frech und ehrlos sind sie, ohne Gottesfurcht. Ohne Gott leben die Menschen in den Tag hinein. Und sie suhlen sich in Sünden, ganz abscheulichen. im abscheulichsten Exzess und haben Spaß daran. Was uns heilig ist, verlachen und verhöhnen sie. Hohn und Spott, das Gift der Niedertracht, versprühen sie und umgeben sich mit gleißnerischem Teufelszeug. Auch auf Russland, unser heiliges, da spucken sie. Unser rechtgläubiges Land geht denen am Arsch vorbei. Was auf Erden recht und wahr ist, amüsiert sie nur. Gottes Namen in den Dreck ziehen, ja, das können sie. Eben darum lassen wir jetzt alle Grenzen hinter uns. Darum fliegen wir am hohen blauen Himmel lang. Über Nachbarländer, Handelspartner, drüber weg. Über Heim und Flur und ausgedehnte Wälder weg. Über weite, endlos weite grüne Wiesen weg. Über Flüsse weg und Seen spiegelglatte weg. Über alte Metropolen, ganz Europa weg. Und dann geht die Reise los. Geht sie erst richtig los. Denn nun segeln quer wir über Meer und Ozean. Übern Ozean, zum fernen Land der Gottlosen. Und so geht es. Flügel spreizen, weit, soweit es geht, und den Schwanz geschickt in alle sieben Winde drehen, dass der achte schnelle schräg unter die Flügel greift, schräg von vorn. Denn dieser schnelle achte ist ein Gegenwind. Und wir haben uns dem Gegenwind schnell angepasst, ihn gesattelt und bestiegen, einem Rappen gleich. Und auf ihm, dem munteren Wildfang, ritten wir davon. Ritten aus, dem Ziel entgegen, auf Gefahren zu. Und so flogen wir dahin bis an den 10. Tag. Und so flogen wir dahin bis an die 10. Nacht. Heißt 10 Tage Nächte über nichts als glatter See. Über Wellenbergen, Wellentälern, Gischt und Sturmgebraus. Unsere Flughäute machten ganz allmählich schlapp. Unsere Lindwurmköpfe, alle sieben, wurden schläfrig nun. Auch der Schwanz, das Ruder lag nicht mehr so hart am Wind. Und die Krallenfüße schlenkerten am Bauch herum. Da auf einmal sahen wir im Meer, im Ozean, eine Insel festgefügt aus Stahl, ein Stelzenhaus. Dazu da das Blut zu saugen von Jahrtausenden. Aus dem Schoß der Mutter Erde, aus dem tiefen Schoß. Also fuhren wir im Sturzflug auf das Eisenhaus, rissen ab das Dach, das Eiserne, fraßen auf die 12 Verworfenen. Ihre Knochen haben wir ins Meer gespuckt. Darauf ruhten wir 3 Tage und 3 Nächte lang. In dem Haus, das wir in Brand gesetzt, die 4. Nacht. Um so dann den Weg nach Westen wieder aufzunehmen. Und noch einmal flogen wir bis an den 10. Tag. Und noch einmal flogen wir bis an die 10. Nacht. Heißt 10 Tage Nächte über nichts als glatter See. Über Wellenbergen, Wellentälern, Gischt und Sturmgebraus. Unsere Flügel heute machten ganz allmählich schlapp. Unsere Lindwurmköpfe, alle 7, wurden schläfrig nun. Auch der Schwanz, das Ruder, lag nicht mehr so hart am Wind. Und die Krallenfüße schlenkerten am Bauch herum. Da, auf einmal sahen wir im Meer, im Ozean, schwimmt ein Schiff, gigantisch, 6 Etagen hoch. Schwimmt gen Osten, irre, was für ein Riesenkahn. Aus dem Gottverlassenen, dem Ketzerland. Führt an Bord nur Schrott, nur miese Schundware. Führt an Bord nur üble Gotteslästerer. Führt an Bord nur staatsfeindliche Schriftstücke. Führt an Bord satanisches Amüsement. Führt an Bord des Teufels schwüle Lustbarkeit. Führt an Bord nur Huren, Frettchen, Schneegänse. Unser Überfall auf dieses Schiff glich einem Wirbelwind. 7 Köpfe stießen Feuer aus. 7 Köpfe, 7 Mäuler auch. Brannten aus das ekle Kropfzeug gnadenlos. Fraßen auf die Huren, Frettchen, Schneegänse. Darauf ruhten wir 3 Tage und 3 Nächte lang. In der 4. ging die Reise wieder los. Und noch einmal flogen wir bis an den 10. Tag. Und noch einmal flogen wir bis an die 10. Nacht. Da auf einmal lag es vor uns. Das verfluchte Land. Und wir griffen sofort an. Und zwar aus vollem Rohr. 7 Köpfe waren ein Feuersturm. 7 Köpfe, 7 Mäuler auch. Bissen zu, schlangen die Höllenbrut, hauten rein, spuckten hinterher die Knochen wieder aus. Und weiter ging das große Sengen und Brennen, Morden und Brandschatzen. Weg mit den Scheusalen, den Niederträchtigen, weg mit den widerlichen Ausgeburten, den unverfrorenen Gotteslästerern, die nicht mehr wissen, was heilig und allmächtig ist auf Erden. Ausgebrannt gehört dieses Pack, weggeätzt wie Aschmudeis, gezischt wie Schaben, wie stinkende Ratten, ausmerzen das alles gnadenlos, ausmerzen bis auf den Grund die verdammten Bastarde abfackeln.
Fackeln mit der Flamme des reinen, redlichen, rechtschaffenen. Sengen, sengen, sengen. Und nach dem Einrammen der harten Glasscheibe, die beim ersten Mal ganz bleibt, beim zweiten Male knackt, beim dritten Mal zerspringt, stecke ich den Kopf hinein in die schummrige Wohnung. Keiner zu sehen. Verkrochen haben sie sich vor dem Schwert Gottes, die Schweine, doch meine gelben Augen sehen in der Dunkelheit, sehen gut, sehen scharf. Ich entdecke den ersten. Einen Mann, 42 Jahre, hat sich im Kleiderschrank versteckt. Ich fackele den Schrank ab mit breitem Strahl, sehe zu, wie der Schrank brennt, doch der drinnen sitzt, zuckt nicht mal in seiner Angst. Der Schrank brennt, das Holz prasselt, der aber hockt da und rührt sich nicht. Ich warte, bis er es nicht mehr aushält, die Tür aufstößt mit einem Schrei und ich ihm einen feinen Strahl mitten in den offenen Mund setze. Mein Flammenspieß ist verlässlich, der Mann schluckt das Feuer, mein Feuer, und fällt um. Ich suche weiter. Zwei Mädchen, 6 und 7 Jahre, sind unter das Bett gekrochen. Das Bett ist breit. Ich feuere eine Breitseite. Bett brennt, Kissen brennt, Decke brennt. Sie kommen, vorgesprungen, rennen Richtung Tür. Ich schicke ihnen einen Flammenfächer hinterher. Sie fangen Feuer. Noch bevor sie an der Tür sind, brennen sie lichterloh. Ich suche weiter nach dem Süßesten. Suche und finde die Frau, 30 Jahre, blond, schreckhaft, hat sich ins Badezimmer verzogen, in den Spalt zwischen Wand und Waschmaschine, sitzt da im bloßen Hemd, nackte Knie, zusammengekrümmt, vor Entsetzen starr, schaut mich an mit großen Augen und ich lasse mir Zeit. Meine Nüstern saugen den Schlafgeruch ein. Ich rücke näher, noch näher, mein Blick ist zärtlich meine Nase, berührt ihre Knie, sachte schiebe ich sie auseinander, weiter, noch weiter. Und jetzt stoße ich hinein in ihren Schoß den allerfeinsten Feuerstrahl, meinen getreuen Spieß, ganz dünn und spitz und scharf, fülle ihren bebenden Schoß, fülle ihn aus mit meinem Flammenspieß. Sie schreit. Es ist ein unmenschlicher Schrei und ich beginne sie mit meinem Flammenstrahl langsam zu ficken. Und das Erwachen. Wie von den Toten auferstehen ist das. Als kehrte man in seinen alten, lange schon toten und verscharrten Körper zurück. Kein Verlangen, oh nein. Ich hebe die bleischweren Lider und sehe mich nackt im Stuhl liegen. Rühre die Glieder, huste, setze mich auf. Mir ist heiß. Ich greife nach einer Flasche eisgekühltem Birkensaft, Marke Jesenin. Kaljacha hat an alles gedacht. Der Saft gluckert durch die ausgedörrte Kehle. Auch die anderen rühren und räuspern sich. Es war gut. Fischlein sind immer gut. Von ihnen kann es keinen fiesen Hänger und kein schwarzes Loch geben. Das ist etwas anderes als dieser elende Harry. Die Jungs sind wach und husten sich die Kehle frei. Der Alte trinkt gierig Saft. Sein schweißbedecktes Gesicht ist blass. Nach den Fischlein muss man als erstes ordentlich trinken. Als zweites ordentlich rülpsen und als drittes darüber reden, was der Einzelne so getrieben hat. Wir trinken und rülpsen. Dann besprechen wir unsere Erlebnisse. Das war bereits das 8. Mal, dass wir uns alle miteinander in den Lindwurm Garinitsch verwandelt haben. Fischlein sind Sache der Gemeinschaft. Sie in Einsamkeit zu gebrauchen, wäre das Dümmste, was man tun kann. Der Alte hat wie immer Wünsche übrig.
Dass ihr mich immer so antreiben müsst. Entweder man senkt oder man frisst, wie es sich gehört. Immer diese Hetzerei von einem zum anderen. Da muss mehr Ruhe rein. Mehr Ordnung.
Das bist immer du, Scheljet, der die Hummeln kriegt,
sagt Jerocha hustend.
Nie geht es dir schnell genug, Mann.
Ach, kommt,
wehrt Scheljet ab und räkelt sich.
War doch prima, oder etwa nicht? Das mit dem Schiff ganz besonders. Wie sie durch die Bullaugen gekrochen sind und ins Wasser gesprungen.
Stimmt,
nickt Mokri.
Aber in der Stadt fand ich's noch lustiger, wie wir den 7 Strahlfächer aufgefahren haben und die saßen winselnd in ihrem Wolkenkratzer. Scharf. Und unser Kamjaka hat wieder den Vogel abgeschossen, was? Wie er sie rangenommen hat, diese Amerikanerin? Der Arsch hat ihr geraucht. Kamjaka hat eben Einfälle. Nicht umsonst hat er studiert, scheiße nochmal,
lacht Pravda. Für den Fluch kriegt er vom Alten gleich eine aufs Maul.
Entschuldige, Ältester, mich hat der Teufel geritten,
sagt Pravda und zieht einen Flunsch.
Alles in allem gut gelaufen,
zieht der Alte Bilanz.
Korrekte Fischlein.
Korrekt! Korrekt!
erklären wir uns einverstanden. Dann kleiden wir uns an.
Was die Goldsterlette noch auszeichnet, ist, dass man an ihnen keine Kräfte lässt, sondern im Gegenteil welche dazu gewinnt. Es ist, als wäre man zur Kur gewesen, auf unserer sonnigen Krim. Als hätten wir draußen Ende September und du kämest gerade aus dem Kaktibiel, wo du 3 Wochen im goldenen Sand herumgelegen und deine diversen Glieder einer raffinierten tartarischen Massage unterzogen hast. Und nun scherst du dich wieder heim in die Metropole und wie du in Vnukovo landest und dem Silbervogel entsteigst, die Moskauer Landluft tief in dich einsaugst und sie ein Weilchen dort drin behältst, da geht es dir auf einmal so gut. Da fühlst du dich so wohl in deiner Haut, so im Recht, Herr der Lage, verantwortlich und du weißt, dein Leben ist im Lot. Du hast Mumm und bist ein Teil der großen Sache, hast Partner, wackere Kerls, die auf dich warten und zu tun gibt es genug und die Feinde sind nicht weniger geworden und der Gassudar ist gesund und bei Laune. Und was die Hauptsache ist, Russland geht es prächtig. Es ist reich, es ist riesig, es ist einig und es ist immer noch da. Hat sich nicht wegbewegt in den 3 Wochen, im Gegenteil. Die jahrhundertealten Wurzeln sind noch tiefer hineingewachsen in das Fleisch der Erde. Der Alte hat recht. Von den Fischlein kriegt man Lust aufs Leben und aufs Arbeiten. Vom Harry kriegt man nur Lust auf neuen Stoff. Ich blicke auf die Uhr. Nur ganze 43 Minuten bin ich als Lindwurm durch die Welt gehirscht. Und dabei ist mir, als wäre es ein ganzes Leben gewesen, das anstatt mich auszulaugen, neue Kraft freigesetzt hat für den Kampf gegen äußere und innere Feinde. Was die Fischlein angeht, bewegen mich so einige Fragen. Wenn sie uns, den Apritschniki, dermaßen gut tun, wieso kann man sie dann nicht wenigstens für uns legalisieren? Exklusiv? Nicht nur einmal hat der Alte in dieser Frage schon beim Gassudaren vorgefühlt, doch der ist unerschütterlich. Vor dem Gesetz seien alle gleich. Frisch und gleichsam verjüngt verlassen wir das Bad. Ein jeder steckt dem tätowierten Galjacha einen halben Rubel zu. Zufrieden dankt er es uns mit einer Verbeugung. Draußen ist es immer noch kalt. Die Sonne, schon im Sinken, hat sich hinter Wolken verzogen. Höchste Zeit, frisch ans Werk zu gehen. Bei mir liegt als nächstes ein Sternensturz an. Eine wichtige Sache, eine Staatsangelegenheit. Ich setze mich in meinen Merin und wechsle hinüber auf die Schabalowka. Erkundige mich, ob alles bereit ist. Scheint so zu sein. Ich fingere nach Zigaretten. Auf die Fischlein ist der Drang zu rauchen immer groß. Keine mehr da. Ich bremse vor einem Volkskiosk. Der Händler, rotgesichtig wie ein Schaubudenkasper, steckt den Kopf aus seinem Hütchen.
Was wünschen der Herr Apritschnik?
Zigaretten bitte.
Wir hätten Rodina mit Filter und Rodina ohne selbige.
Mit Filter, 3 Schachteln.
Bitteschön, wohlbekomm's.
Anscheinend hat der Junge Humor. Während ich die Brieftasche hervorhole, betrachte ich die Auslagen. Das Standardsortiment eines Lebensmittelkiosks. 1 Sorte Zigaretten, Rodina, und 1 Sorte Papirossi, Rassia. 1 Sorte Wodka und 1 Sorte Korn, Bonbons der Sorte Teddy Tolpatsch und Bonbons der Sorte Teddy am Nordpol, Schwarzbrot und Weißbrot, Butter und Margarine, Apfelmarmelade und Pflaumenmarmelade, Fleisch mit und ohne Knochen, Vollmilch und gedämpfte Milch, Hühnereier und Wachteleier, Kochwurst und Räucherwurst, Kirschkompott und Birnenkompott und russischer Käse. Es war eine gute Idee vom Gassudaren-Vater Nikolai Platonowitsch, Gott hab ihn selig, alle ausländischen Supermärkte abzuschaffen und durch russische Kaufmannsläden zu ersetzen. Und dass das Volk dort bei allem die Wahl zwischen dem einen und dem anderen hat. Eine kluge, eine weise Entscheidung. Unser gotterwähltes Volk soll zwischen 2erlei wählen dürfen, nicht zwischen 3 oder 33erlei. Diese begrenzte Auswahl verschafft ihm eine Seelenruhe, nährt in ihm die Gewissheit bezüglich des kommenden Tages, bewahrt es vor unnützer Geschäftigkeit, macht es folglich zufriedener. Mit einem solcherweise befriedeten Volk lassen sich große Dinge anstellen. In diesem Laden hier steht alles zum Besten. Nur will mir eines nicht in den Kopf. Wieso gibt es von allem 2, ganz wie in der Arche Noah, aber nur 1 Käse, nämlich russischen? Das geht über meinen logischen Verstand. Doch es ist nicht mein Bier, sondern das des Gassudaren. Der Gassudar kann das Volk vom Kreml herab besser sehen. Wir hier krauchen zu ebener Erde wie Ameisen, wiebeln hin und wiebeln her und sehen den Wald vor Bäumen nicht. Unser Gasudar hingegen sieht und hört alles. Und er weiß, was für wen gut ist. Ich zünde mir eine Zigarette an. Sogleich fasst mich ein Bauchladenverkäufer ins Visier. Gestutzter Kinnbart, geputzter Kaftan, geschniegelte Manieren. Er bietet Bücherfall.
Belieben Herr Apritschnik, die neuesten Neuerscheinungen der schöngeistigen russländischen Literatur zu erwerben?
Mit diesen Worten klappt er vor mir seinen dreiflügeligen Bauchladen auf. Der Buchhandel ist auch vereinheitlicht. Sein Angebot vom Gasudaren für gut befunden und von der Kanzlei für Wort und Schrift bestätigt. Das gute Buch steht bei unseren Menschen hoch im Kurs. Auf der linken Klappe liegt die religiöse Literatur, auf der rechten die russische Klassik und in der Mitte das Neueste, was unsere lebenden Schriftsteller geschrieben haben. Als erstes sehe ich die Neuerscheinungen der vaterländischen Prosa durch. Iwan Karabow, Weiße Birke, Nikolai Worobajewski, die unsere Väter sind, Isaac Epstein, die Eroberung der Tundra, Raschid Samedinov, Russland, du mein Vaterland, Pavel Aljagow, die Fluren von Nizhny Novgorod, Zavati Sharkunov, an der Westwand aufwacht, Irodiada Denyushkina, Freund meines Herzens, Oksana Padrobskaya, so leben die Kinder der neuen Chinesen. All diese Autoren sind mir wohlbekannt. Sie haben einen guten Namen, erfreuen sich der Gunst des Gasudaren und des Volkes. Dann stutze ich, als ich in einer Ecke des Kastens Michael Schwellers Lehrbuch des Tischlerhandwerks für Gemeindeschulen entdecke. Darunter liegt ein Lehrbuch des Schlosserhandwerks vom selben Autor. Was hat das denn hier zu suchen?
Ach, wir haben hier ganz in der Nähe zwei Schulen, Herr Pritschnik. Da kommen die Eltern vorbei und kaufen das.
Verstehe. Und was ist mit dem literarischen Nachwuchs?
Die Debüts sind wie immer für das Frühjahr angekündigt, zur Osterbuchmesse.
Alles klar. Meine Augen wandern zur Abteilung Poesie hinüber. Pafnuti Sibirski, Heimische Weiten. Ivan Mamont Bieli, Apfelblüte. Antonina Ivanova, Russlands Söhne, ihr Getreuen. Pjotr Ivanov, Die Schwemmwiese. Isai Bernstein, Dafür danke ich dir. Ivan Petrovski, Leben und Leben lassen. Salman Basajew, Das Lied der tschetschenischen Berge. Wladislav Sirkov, Der kleine Gasudar. Ich greife nach dem letztgenannten Buch, schlage es auf. Ein Poem über die Kindheit des Gasudaren. Jugend- und Erwachsenenalter hat der Dichter Sirkov bereits zuvor gebührend behandelt. Das Buch ist edel aufgemacht, kostbarer Einband aus Kalbsleder mit Goldprägung, rosa Schnitt, hochweißes, festes Papier, Lesebändchen aus hellblauer Seide. Auf dem Schmutztitel befindet sich ein bewegtes Bild des Dichters Sirkov, wie er weißhaarig, gebeugt, mit düsterem Blick am Meerufer steht und hinausschaut zum Horizont, während sich zu seinen Füßen die Wogen unaufhörlich brechen. Er hat etwas von einem Uhu, stark in sich gekehrt jedenfalls.
Ein äußerst erhebendes Poem, Herr Apritschnik.
Preis der Buchverkäufer, die Worte sorgfältig setzend, das Werk.
Ein plastisches Bild des Gasudaren und so lebendig beschrieben.
Ich beginne zu lesen. Wie du liefst, flink und fröhlich ins Offene, wie du streiftest durch Wald und durch Feld, wie zur Schule du gingst, Narubjovke, wie du flüstertest, du, meine Welt, wie du wolltest stets standhaft und rein sein, wie du frei zu sein absahst dem Wind, wie du glänztest im Zeugnis mit Einsen, wie du necktest manch liebreizend Kind, wie du umgingst mit Nagel und Hammer, wie im Turnen du stets warst ein Ass, wie du inniglich liebtest die Mama, wie du spurtest, auf dich war Verlass. Wie den Hund auf die Gasse du führtest, wie dein erstes Herbarium entstand, wie den Sturmwind im Ofen du hörtest, wie das Ruder du nahmst in die Hand, wie du Lenkdrachen bautest mit Wappen, wie du Möhren und Schwarzwurzel zogst, wie du rittest auf fügsamen Rappen, wie beim Vater im Flugzeug du flogst, wie du eifrig Chinesisch studiertest, wie du lerntest, Guohia heißt der Staat, wie die Schießbuden du frequentiertest, wie vom Zehner du sprangest im Bad, wie dich Russland berührt, jene Seite, wie die Brust ward auf einmal so weit, wie das Leben es gut mit dir meinte, wie sie anbrach zuletzt, deine Zeit. Tatsächlich nicht schlecht. Wie immer bei Sirkow, ein bisschen sehr gefühlsbetont, doch dafür plastisch und anschaulich, da hat der Händler recht. Das Buch muss ich haben, um es zuerst selber zu lesen und dann Pasocha zu schenken, damit er es sich anstelle dieser schmuddeligen, heimlichen Märchen zu Gemüte führt. Vielleicht bringt das den Schwachkopf mal zur Besinnung. Wie viel? Frage ich. 3 Rubel für jedermann und 2,5 für den Herrn Apritschnik. Das ist nicht wenig. Aber die Lebensgeschichte des Gasudaren wäre nun wirklich die falsche Gelegenheit zum Sparen. Ich reiche dem Händler das Geld. Er nimmt es mit einer Verbeugung. Ich stecke das Buch ein, steige wieder in meinen Merin und gebe Gas.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.